Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und heute in dieser Folge, oh mein Gott, ich feiere die Folge so sehr und ich freue mich so, sie mit dir zu teilen. Ich habe die wundervolle Sabine Lück im Podcast-Interview und Sabine Lück ist psychologische Psychotherapeutin, Kindertherapeutin und hat zusammen mit ihrer Kollegin Ingrid Alexander den Generation Code entwickelt, wo es darum geht, dass viele von den Themen, die wir haben, unter anderem auch mit unseren Vorfahren zusammenhängen und dass viele Glaubenssätze, viele Themen, viele Dinge, wo wir uns blockiert fühlen, gar nicht unbedingt von uns stammen, sondern wirklich Dinge sind, die wir übernommen haben, die wir von unseren Vorfahren übernommen haben und gleichzeitig aber auch, wie unsere Kinder in unsere Familiensysteme dann wieder kommen, um uns darin zu unterstützen, diese Themen aufzulösen, zu erkennen und zu heilen. Und das Gespräch mit Sabine ist so cool. Ich habe so viel für mich daraus mitgenommen, vor allen Dingen auch als Mama von meinen Kindern und wie ich da nochmal bewusster sein kann, achtsamer sein kann. Aber auch generell im Hinblick auf einfach Familiensysteme, es ist nichts Neues, aber es ist trotzdem immer so spannend, wieder darüber zu reden, wie wahnsinnig natürlich einfach unsere Familiensysteme in uns wirken, wie die Themen unserer Eltern in uns wirken, unserer Großeltern in uns wirken und warum es so wertvoll ist, eben auch dahin zu gucken. Und wenn es bei dir auch so ist, dass du Themen in deinem Leben hast, wo du denkst, ich verstehe einfach nicht, warum diese Blockade immer wieder da ist oder warum ich mich so verhalte, dann kann diese Folge dir vielleicht den einen oder anderen neuen Blickwinkel geben, neue Perspektive geben. Und ja, ich hoffe, dass es dich sehr inspiriert und dass du da ganz, ganz viel draus für dich mitnehmen kannst. Und freue mich natürlich wie immer, wenn du danach bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler und mir deine Gedanken zu der Folge dalässt. Was hast du für dich mitgenommen? Was war vielleicht eine wertvolle Erkenntnis für dich? Und auch, wenn du möchtest, natürlich super, 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 super gerne die Folge teilst mit Menschen aus deinem Umfeld, auf Instagram, auf Social Media, damit so viele Menschen wie möglich auch in Kontakt kommen können mit der Arbeit von Sabine Lück und von dem Wissen, das sie mit uns teilt, weil ich fand es wahnsinnig wertvoll und ja, werde mir die Folge auf jeden Fall selber auch nochmal anhören und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge mit Sabine Lück und unseren vererbten Traumata. Viel Spaß damit. Sabine Lück, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allen Dingen vielen Dank für die unglaubliche Arbeit, die du machst. Ich bin ganz aufgeregt über alles, was du mit mir oder uns heute teilst. Also herzlich willkommen im Podcast. So schön, dass du da bist.
Oh, danke. Aber ich habe zu danken. Ich bin auch sehr froh, dass ich hier sein darf.
Erzähl mir mal, also ich habe so viel darüber nachgedacht, wo ich mit dir irgendwie anfange. Und ich finde dieses Thema, mit dem du arbeitest, ich finde es so spannend und ich finde es ist so wichtig, weil, also ich meine, ich arbeite ja auch in der Persönlichkeitsentwicklung, ne, als Coach, ist nicht als Therapeutin, aber ich stelle in meiner Arbeit natürlich auch immer wieder fest, dass ich mir manchmal so denke, so das ist, kommt doch irgendwo anders her, also ne, wo man so intuitiv merkt, irgendwie es fehlt ein Puzzle, es fehlt ein Stück. Wann hast du für dich das erste Mal in deiner Arbeit gemerkt, irgendwie fehlt hier ein Puzzleteil? Oder ja, war das vielleicht, also war das für dich auch so?
Genau, so war das. Und das ist schon sehr lange her. Nämlich, ich habe es jetzt gerade nicht mehr auf dem Zettel. Ich kann das Jahr noch nennen, 1994.
Wow.
Da habe ich in Hamburg gelebt und gearbeitet und in einem Therapiezentrum. Und zusammen mit meiner Kollegin Ingrid Alexander, mit der habe ich ja auch dieses Konzept entwickelt, haben wir einfach in der Arbeit festgestellt mit einer Patientin, vor allen Dingen, da wurde es so als erstes so richtig sichtbar, die wirklich erfolgreich durch ihre ganze Essstörung und so weiter gegangen ist. Sie hat ihre Symptome verloren. Sie war eigentlich an einem sehr, sehr guten Punkt und trotzdem sagte sie dann echt, was bringt mir das alles? Und man sah irgendwie so eine Trauer irgendwie im Inneren. Und als wir da weiter geforscht haben, ging es darum, dass sie letztendlich immer noch auf den Glanz im Auge der Eltern, der Mutter wartet. Und dann haben wir gedacht, das ist spannend, sind dann weitergegangen und haben gemerkt, genau, das ist dieses Puzzleteil, weil in uns lebt eben immer noch das Kind, dass diesen Glanz im Auge der Eltern sehen möchte. Und für diesen Glanz tut es einfach alles. Und egal, welche Therapie, welches Coaching, was auch immer ich mache, am Ende geht es immer noch um diese Treue. Und wenn wir die nicht packen, wenn wir da nicht rangehen, dann, es gibt natürlich viele, viele Wege, ne? Das ist klar. Ich will jetzt nicht sagen, dass der einzige, aber es ist ein ganz wichtiges Puzzleteil, was wir nicht auslassen sollten.
Okay. Treue. Kannst du das einmal definieren, was du unter dieser Treue verstehst? Also diese Treue zwischen Kindern und Eltern.
Eltern, ja. Und zwar ist es ja so, wir kommen auf die Welt, ne, und sind dann erstmal absolut hilflos, absolut abhängig. Wir können alleine nicht überleben. Wir brauchen Menschen um uns herum, Bindungspersonen. Und das sind natürlich in erster Linie dann die Eltern oder eben andere wichtige Bindungspersonen, die eben dafür sorgen müssen, dass wir am Leben bleiben. Das heißt, da hat die Natur auch schon ganz viel eingerichtet, ne? Die Eltern möchten gerne ihre Kinder versorgen. Das ist auch richtig archaisch und tief in uns verankert. Und auch die Kinder suchen automatisch diesen Schutz. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch von Anfang an dieses Bedürfnis nach Individualität, nach Entfaltung, nach Autonomie. Und ja, es geht schon los, ne? Du hast ja selber Kinder dann in dem Alter, wenn sie noch ganz klein sind, dass sie sagen, ich will selber, ich will alleine, ich will in die Welt. Und da merkt man dann schon, da wird es auch für viele Eltern überhaupt erst irgendwie kritisch, wenn die Kinder in dieses Alter kommen. Und das ist manchmal eben so ein tiefer Konflikt, der in einem ist, weil auf der einen Seite brauche ich eben diese Nähe zu den Eltern und ich muss auch dafür sorgen, dafür hat man auch eine ganze Menge mitgekriegt als Baby, dass die Eltern ja gerne für uns da sind. Ne? Man sieht süß aus und man kann sich anpassen und die Eltern auch fordern, dass nicht immer nur, dass man lieb ist. Ne? Man auch ein Kind, das vielleicht viel schreit und viel fordert, tut etwas, um die Eltern in der Beziehung zu halten. Und auf der anderen Seite hat man aber diesen Wunsch nach Entfaltung. Und da die Eltern aber selber nicht so ideal, so perfekt sind, weil sie ja selber vielleicht das nicht so ideal bekommen haben, versucht das Kind dann da eben diesen Trick, indem es schaut, aha, wo haben die Eltern ihre Defizite, wo haben sie ihre Wunden, wo fehlt etwas und versuchen an der Stelle eben das zu ersetzen oder sich zurückzunehmen in der eigenen Entwicklung, um die Eltern da zu schonen und zu schützen. Und genau das nennen wir dann diesen Treuevertrag, der geschlossen wird. Und der wird eben immer an der größten Wunde der jeweiligen Eltern, wir haben ja zwei Treueverträge, einen mit Mutter, einen mit Vater, geschlossen. Und diesen Treuevertrag haben die Eltern natürlich auch mit ihren Eltern und die auch wieder mit ihren Eltern. Und so entsteht dieser Generation Code, wie wir ihn genannt haben, also das Familienthema, wie es eben von einer Generation in die nächste geht und dann über diese Liebe des Kindes und den Wunsch nach Heilung eben ja ganz bedeutsam sich auswirkt auf die eigene Entwicklung.
Okay.
Das war jetzt viel.
Nein, das war mega gut. Ich will gerne richtig tief da reingehen, ja. Weil ich will, dass ich glaube, es ist so wichtig, das im Kern zu verstehen. Du hast gerade gesagt, dass die Kinder sozusagen aus Rücksicht wie auf die Art der, also wie aus Rücksicht auf die Wunde der Eltern sich dann zurücknehmen. Hast du ein Beispiel?
Also es sind verschiedene Heilungswege, nenne ich die jetzt mal, die das Kind einschlägt. Aber einer ist es, zum Beispiel Rücksicht zu nehmen. Also ich habe jetzt meinetwegen ein Beispiel. Das Kind weigert sich, in den Kindergarten zu gehen. Und man denkt erstmal, ja, das Kind hat ein Problem, ne? Will irgendwie einfach da nicht alleine bleiben und weint immer und so weiter. Und jetzt in diesem Beispiel, das ich jetzt hier gerade mitbringe, ist es so, dass die Mutter selber eine relativ, sag ich mal, lieblose Mutter hatte, die einfach nicht sehr, sehr gut auf ihre Tochter aufgepasst hat. Und sie als Mutter möchte das jetzt ganz, ganz gut machen. Und sie will auf gar keinen Fall, dass ihr Kind sich einsam und alleine fühlt und ist also eine sehr versorgende, vielleicht sogar ein bisschen überbehütende Mutter und kann eigentlich selber nicht so gut loslassen. Und das Kind spürt das dann. und reagiert dann darauf, also antwortet eigentlich so, dass die Mutter für dieses Kind wunderbar liebevoll da sein kann und auch weiß, nein, dann gehst du jetzt eben doch noch nicht in den Kindergarten und dann nehme ich dich wieder mit nach Hause. Und so kommt dann ja irgendwann auch so eine Dynamik in Gang, die nicht gesund und gut ist. Und das ist zum Beispiel so etwas, da nimmt das Kind wirklich Rücksicht auf die Mutter und verleugnet eigentlich seinen eigenen Autonomiewunsch. Und ich bin natürlich dann auch sehr genau, ne? Also das muss man dann schon genau herausfinden. Ne? Natürlich kann es auch in so einem Beispiel sein, dass es eine blöde Erzieherin gibt im Kindergarten, die das Kind nicht mag. Ne? Also deswegen, man muss immer seinen Blick sehr weit halten und nicht eng werden und denken, oh, siehst du, liegt doch bestimmt nur an den Ahnen. Aber es lohnt sich da einfach mal hinzuschauen. Und wir haben eben entwickelt, dass man mit einem Fokus reingehen kann. Ne? Und der Fokus, mit dem wir nach hinten schauen, ist der Fokus, zu schauen, worin darf man die Eltern zum Beispiel nicht überrunden oder die Mutter nicht im Stich lassen, den Vater nicht enttäuschen. Und nach vorne schauen wir, worin soll es mein Kind einmal besser haben oder was soll ihm besser gelingen?
Also ich finde das so spannend, weil an deiner Arbeit auch ist das eine, was halt auf so einer Bewusstseinsebene stattfindet. Ne? Also so dieses, so ich unterstütze jetzt mein Kind auf einer bewussten Ebene und ich weiß, es ist gut für ihn. Und gleichzeitig unbewusst, was einfach alles wirkt, was das Kind aber ja auch spürt und was aber ja energetisch so viel stärker ist als alles, was man zu ihm sagt.
Ja, ich hatte genau so eine Szene in einer Arbeit. Da muss ich jetzt gerade dran denken. Da stehen die Eltern, das Kind will in den Kindergarten gehen, dreht sich um und sieht in den Blicken der Eltern die Sorge. Ne? Und kann dann einfach
nicht gehen,
weil die Eltern ihm so leid tun, weil die sich ja so eine Sorge machen. Und dann haben wir die Skulptur aufgebaut, wie sie sein müsste. Also das war jetzt schon jemand, der zurückgeguckt hat in die Kindheit, ne? Nicht das Kind selber. Und dann haben wir zurückgeschaut und dann war klar irgendwie, wenn die Eltern da einfach stehen und die vermitteln, ich weiß, dass du das schaffst, aber nimm deine Zeit, wir stehen hier am Tor und du kannst jederzeit noch mal rauskommen, aber wir wissen, du schaffst das gut, ne? Und das vermitteln konnten, dann klappt das. Und da beginnt dann die Arbeit, die ich mache, dass ich dann einerseits so etwas herausfinde, worum geht's genau, dann gehe ich zu den Eltern und dann ist die Frage, ja, was brauchst du? Zurückgereist in die Zeit, damit du wirklich diese Sicherheit in dir empfindest und dieses Vertrauen in dir spürst, er wird es schaffen, ne, in den Kindergarten. Und dann passt es wieder, ne? Und da machen wir dann auch manchmal Sessions mit Eltern und Kind zusammen oder eben alleine mit dem Kind ein bisschen Spieltherapie, mit der Mutter arbeiten und so wird das dann am Ende rund. Das ist jetzt schon die Arbeit nach vorne, ne?
Toll. Genau. Also erstmal, erstmal vielen, vielen Dank fürs Teilen. Was ich gerade merke, ist so dieses, vielleicht hast du da auch noch einen Ratschlag für alle Eltern. Weil was ich merke, ist, und da bin ich mittlerweile auch schon gut drin, ist sozusagen zu wissen, diese Milde mit mir selbst zu haben, zu wissen, so ich bin eine gute Mama. Und nur weil ich halt auch noch einfach so ein bisschen Shit mit mir rumtrage, ja, und halt einfach natürlich auch noch irgendwo Wunden in mir habe, bin ich keine schlechte Mama. So, sondern sich diese Erlaubnis zu geben, selber heilen zu dürfen und wachsen zu dürfen. Und wie du sagst, ne, das Kind, den Heilauftrag vom Kind anzunehmen, sozusagen. Ne? Wie kommt man da vielleicht auch raus, wenn man dann das Gefühl hat, so, oh shit.
Ja, also das ist mir wirklich ein sehr, sehr großes Anliegen, weil diese Schuldgefühle, die sind wirklich überhaupt nicht hilfreich. Ne? Weder vor allem selber, sie sind sehr quälend und sie sind auch nicht hilfreich. Natürlich, Schuldgefühle haben ja auch eine Funktion. Ne? Man überprüft sich, ne, war das denn okay? Also ich zum Beispiel habe auch viele Schuldgefühle gehabt, weil ich einfach sehr viel auch gearbeitet habe und dann oft gedacht habe, ist das genug, wie du für deine Kinder da bist und so, dann ist das schon wichtig, ne, sich auch mal zu hinterfragen. Aber einfach grundsätzlich das Gefühl zu haben, ich bin jetzt schuld an allem, was mit meinem Kind passiert, das ist sowieso Quatsch. Ne? Also erstens, so viele Ahnen stricken damit, ja, unsere Gene und das, woraus wir bestehen, was wir mitbekommen haben, da bin ich ein kleiner Teil von, ja. Und das Wichtige ist, es geht nicht um Schuld, es geht ums Verstehen. Und um dann, es ist wirklich eigentlich eher so spannend, mit so einer Einstellung dran zu gehen, hey, mal gucken, was ich heute wieder lerne mit meinem Kind über mich und über das Kind und wie wir das zusammen besser hinkriegen, weil mein Kind zeigt mir ja ganz viel, es ist ein Lehrmeister. Und das eher so aufzunehmen und zu sagen, ja, und ich kann sowieso jeden Tag von Neuem wieder anfangen. Und das Allerwichtigste ist ja die Liebe, ne? Das Kind liebt dich. Es gibt nichts Größeres als diese Kinderliebe. Das wirst du wissen, ne? Es ist auch jedes Mal so, dass mich das sehr, sehr, sehr berührt, wie sehr Kinder ihre Eltern lieben, ja, und ihnen alles verzeihen, ja. Und wir lieben unsere Kinder und das ist erstmal die Basis. Um das geht es erstmal. Und dieses perfekt sein zu wollen, ist manchmal sogar eigentlich eher kontraproduktiv, ne? Es geht mehr ums Verstehen.
Würdest du sagen, es hilft, mit dem Kind darüber zu sprechen und ihm das zu erklären und zu sagen, ne, ich habe festgestellt, dass es vielleicht auch sein kann, dass du nicht gerne in die Kita gehst, weil du denkst, ne, dass ich dich hier haben möchte und ne, eben das, also glaubst du, das hilft, es zu erklären dem Kind, oder meinst du, es reicht, es in sich selbst klar zu bekommen,
glaube, und das Kind spürt? Das ist das Erste, was wir machen sollten, ne? Und dann natürlich, sobald das Kind gut sprechen kann, ne, kann man eher über dieses Positive, ne? Also wenn es jetzt für dich, stell dir mal vor, wir könnten jetzt zaubern und für dich wird es jetzt so ganz, ganz perfekt, ne? Und wie würde das denn aussehen? Wäre das eine andere Kita oder wie wäre das dann? Oder, und dann sagt dir dein Kind zum Beispiel, nee, dann wäre ich immer gern bei dir zu Hause. Sagst du, also was du eigentlich bräuchtest, wäre immer bei mir zu Hause zu sein. Und erklär mir das mal oder erzähl mir mal darüber, ne? Und dann kommt vielleicht ein bisschen Hintergrund, ne? Dass das Kind sagt, ja, dann bist du vielleicht nicht alleine oder zu Hause ist viel schöner. Und dann kannst du fragen, ja, aha, und wenn wir jetzt mal gucken, hier zu Hause ist es so schön und was ist denn in der Kita los, ne? Und so kommst du vielleicht ein bisschen dahinter, was denn da ist, ne? Und dann kommt man nämlich darauf, ne? Und dann kann man herausfinden. Und dann bist du gleichzeitig gerade die Mutter, die er nämlich eigentlich wirklich braucht, die wirklich interessiert ist, herauszufinden, was er braucht. Und die Kinder, die können unheimlich gut eigentlich sagen, was sie wollen, ne? Und das Wichtigste ist, dass wir es ihnen nicht unbedingt in den Mund legen, dass wir fragen, aber dass wir ihnen auch eine Möglichkeit geben, mit der sie arbeiten können. Also wenn wir ihnen erstmal uns erklären, dann muss das Kind ja uns schon wieder verstehen, ne? Ja, und besser ist es, das Kind fühlt sich ja gesehen und verstanden. Und mit dieser Neugier einfach zu sagen, ja, wie müsste es sein, damit es für dich genau richtig ist? Na, das habe ich auch immer meine Kinder gefragt. Da gab es echt ein tolles Beispiel mit meinem Sohn, da habe ich ihn gefragt, weil er wirklich also eine Zeit lang so faul war und für die Schule nichts getan hat und dann doch abends noch unheimlich lange unter der Bettdecke am Handy war und so. Und dann war er aber total unglücklich, wenn es in der Schule nicht lief und er schlechte Noten hatte. Und dann habe ich ihm gesagt, Mensch, eine Mutter, wie du sie bräuchtest, ne? Wie wäre die denn in diesem Fall? Und er hat gesagt, die wäre mal strenger. Die würde sagen, wenn du jetzt nicht sofort das Licht ausmachst, Handy her, dann ist hier Schluss. Und ich so, wow, so eine strenge Mutter will ich doch gar nicht sein, ne? Ich hatte einen strengen Vater, ne, da ist es wieder. Wollte also nicht so eine strenge Mutter sein. Und er hätte das aber gebraucht, diese klaren Grenzen, dieses Strikte, dass er nicht in diese Versuchung kommt, dann doch noch irgendwie am Handy zu daddeln, ne? Oder das überhaupt im Zimmer zu haben, ne? Weil ich habe gedacht, man, das muss er selber alles regeln lernen. Nein, das hätte er gebraucht. Dann haben wir das von dem Tag anders gemacht. Natürlich hat er jeden Abend gemotzt, wenn ich ihm das Handy weggenommen habe. Aber er war erleichtert auch. Das hat ihm geholfen, ne? Und das finde ich so gut. Das ist so individuell. Wir brauchen eigentlich gar nicht mehr große Konzepte. Das machst du falsch, das machst du richtig. Dein Kind ist individuell. Und wenn du es fragst, sagt es dir. Ne? Und natürlich, wenn du es, ne, klar, dann kommt dann immer die Frage, ja, und dann sagt es, ja, ich will ganz viele Süßigkeiten. Und natürlich muss man da ein bisschen weiter gucken, ne, was es dann eigentlich will und worum es dann wirklich geht. Ja. Ne? Und Kinder wollen auch Grenzen. Ne? Das ja, ist ne, keine strikten und starren, aber die ihnen helfen, die ihnen Sicherheit geben. Ne? Nur als Beispiel.
Ja, danke. Mega, mega gut. Das Zweite, worauf ich gerade hinaus wollte, war, dass zum Beispiel mit meiner Tochter, mit Zoe, ich habe schon bei der Geburt gemerkt, so die bringt nochmal ganz andere Themen für mich mit als bei Carlo. Wirklich so diese ganzen Mutterthemen nochmal in einer ganz anderen Intensität. Zum Glück, wo ich jetzt auch wirklich, seitdem sie auf der Welt ist, so intensiv dran arbeite und sich so viel auch schon, also mein ganzes Leben sich tatsächlich schon transformiert hat dadurch. Du hast vorhin gesagt, diese Treueverträge sind oft auch dieses, wo darf ich Papa nicht überholen? Oder bei der Mama,
bei der Mutter ist das, wo darf ich die Mutter nicht überrunden, also bei dem gleichgeschlechtlichen Elternteil. Und beim gegengeschlechtlichen ist es ein bisschen unterschiedlich, ob man jetzt als Mädchen mit dem Vater, worin darf ich nicht enttäuschen, mit der Mutter, worin darf ich sie nicht im Stich lassen. Das hat noch was mit klassischen Rollenbildern zu tun. Mhm. Und bei dem Überrunden geht es halt einfach immer darum, dass wir es, ja, wir wollen uns ja auch weiterentwickeln. Eigentlich sind wir auch ein bisschen in Konkurrenz mit unserer Mutter. Wir wollen natürlich es besser machen als sie. Und dann kommt diese Treue, aber an dem wundesten Punkt dürfen wir es nicht. Also an vielen Punkten darf ich das, aber an ihrem wundesten Punkt darf ich es nicht.
Oh, kannst du da einmal kurz drauf eingehen?
Genau, gerne. Das finde ich sehr spannend. Auch an meine Tochter dann weiter. Mhm. Ne? Und dann kommt die weibliche Ahnenlinie. Ja, und das ist wirklich eine spannende Sache, weil der wundeste Punkt der Mutter, den muss ich dann natürlich rausfinden. Wir nehmen dann zur Hilfe Übungen aus der systemischen Therapie, zum Beispiel die Skulpturarbeit, Virginia Satir, die sozusagen eine ganz tolle Möglichkeit damit geschaffen hat, dass man eine Skulptur aufbaut und dann geht man hinein in diese Figuren. Manchmal sind es auch Gegenstände oder Pflanzen oder Tiere oder so. Und man spürt dann einfach in dieser Haltung, wie es einem geht und welche Botschaft, das ist dann so die Frage, welche Botschaft hast du dann für den anderen, also als Kind für die Mutter, als Mutter für das Kind. Und darüber kommt man dann auf diesen speziellen Treuevertrag, der dann am Ende mit dem Gleichgeschlechtlichen lautet, ne, als Tochter, worin darf ich meine Mutter nicht überrunden? Ja, jetzt fallen mir natürlich so spontan wieder die ganzen vielen Beispiele nicht ein. Es gibt so viele in meinem Leben, aber es könnte, wenn du die Wunde zum Beispiel kennst, so, ne, die tiefste Wunde, die sich ja auch ganz oft dann sogar noch weiter zurückzieht, dann wird es schon klar, worum es geht.
Also ich hätte jetzt ein Beispiel, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob es auf meine Familie auch zutrifft, aber jetzt so aus vielen Beobachtungen, aber zum Beispiel dieses Thema, wenn man jetzt in Bezug auf Männer, war es bei mir zum Beispiel in der Frauenlinie auch dieses, irgendwie Männer sind schwach, auf Männern kann man sich nicht verlassen. Also so diese tiefe Wunde ist eigentlich dieses Misstrauen in Männer.
Ja.
Und dieses selbst irgendwie stärker sein, es ist ja aus so einem Mangel heraus, dann in diese Stärke zu gehen. Wäre da dann das Überrunden quasi das High, also wäre das dann eigentlich in einer wirklich erfüllten Beziehung zu sein, zu einem Mann?
Zum Beispiel, ne?
Da könnte, das, was man dann nicht dürfte
es
eigentlich.
Es könnte zum Beispiel sein, dass die Mutter diese erfüllte Beziehung nicht hatte, dass sie vielleicht eher jemand war, die sich unterlegen gefühlt hat, die unterdrückt wurde, die einen dominanten Partner hatte und darunter, also auch vielleicht sich nicht so entwickeln konnte.
Ja.
Also nehmen wir vielleicht das als ein sehr großes Thema von vielen Frauen auch. Sie konnten sich nicht entwickeln, auch wenn sie dann stark geworden sind und viel erreicht haben. Aber so das eigene Potenzial durfte nicht da sein. Sie standen immer im Dienste der Familie, des Partners und so weiter.
Das war bei meiner Mutter komplett so.
Das ist bei vielen aus der Generation so gewesen. Und dann kann es sein, dass in den nächsten zwei Sachen passieren. Einmal muss ich es für sie hinkriegen, ihr Leben sozusagen zu leben. Also für sie vielleicht entwickle ich dann ganz viel Potenzial, werde sehr erfolgreich und so weiter. Ne? Ich hatte zum Beispiel auch mal so eine Szene in meiner Arbeit, wo dann alle Ahnen klatschten und sich freuten, dass ich jetzt so viel Erfolg habe mit meinen Dingen. Ne? Und ich so das Gefühl hatte, ja, jetzt haben sie, jetzt sind die endlich mal alle so im Rampenlicht, ne? Mhm. Weil die waren ja alle stillschweigende Heldinnen und haben auch viel getan. Also es ist auch sehr ähnlich von dem, was du sagst. Auf der anderen Seite aber, dieses tiefe, tiefe Glück mit einem Partner nicht haben zu dürfen, weil es auch die Ahnen nicht hatten. Also in meiner Ahnenreihe sind eigentlich die Partner, die Männer immer gestorben. Also da waren ja zwei Kriege, also die Urgroßmutter, die Großmutter, beide haben sie ihre Ehemänner, die Urgroßmutter und die Urgroßmutter, die haben ihre Ehemänner verloren im Krieg und die Großmutter, ihren Mann, der war lange, lange in Kriegsgefangenschaft, bevor er wiederkam. Und meine Mutter hat dann ihren Mann auch verloren, da war ich gerade 11, dann ist mein Vater gestorben. Also das zog sich so durch, die Männer sind entweder nicht da oder sie sind gestorben. Und bei mir in meiner Geschichte ist es dann auch so, dass also oft waren dann gerade Babys da, die gerade ein halbes Jahr alt waren. Und als meine Tochter ein halbes Jahr alt war, da ist auch der Vater dann gegangen. Er ist nicht gestorben. Also das wird dann auch manchmal besser in den nächsten Generationen, nicht mehr ganz so heftig. Aber für mich war es ja quasi natürlich, so, als wäre er gestorben. Ich war dann allein. Und so hat sich dann quasi diese Geschichte durchgezogen. Und die Treue ist dann an der Stelle wirklich, ich darf nicht tiefer und glücklicher sein in einer Beziehung mit einem Mann, als es den Ahnen vergönnt war. Ne? Und das ist natürlich ein schweres Erbe. Ne? Und wie gesagt, man muss da immer genau gucken. Es ist ganz individuell. Ne? Bei dem einen ist es nicht glücklicher vielleicht werden, der andere darf nicht selbstständiger werden und es auch nicht für sich so schaffen, irgendwie das eigene so zu leben. Oder es ist wirklich sehr, sehr genau. Und das erarbeiten wir dann für jeden. Ne?
Aber ich glaube, es ist trotzdem so wichtig, da so ein Gefühl schon mal für zu entwickeln, ne?
Und das kann man auch mit dem Buch, was ich geschrieben habe, weil da habe ich diese Übungen drin. Da kann man sich schon mal auf die Spur und auf diese Suche machen, ganz genau.
Erbte Schicksal.
Genau. Ich hab's hier. Ja, genau. Und da gibt es eben Übungen drin oder überhaupt so eine Möglichkeit, sich auf den Weg zu machen, diese Dinge für sich herauszufinden. Na, dass man einfach überhaupt, wo soll man da anfangen? Man hat so viele Ahnen, ne? Und wo fange ich an? Wie komme ich auf dieses Thema, worum es eigentlich geht? Und irgendwann wird plötzlich ein richtig neues Universum irgendwie klar, weil ich sehe, wie diese ganzen Themen miteinander verbunden sind. Es ist ja nicht nur mein kleines und das von meiner Mutter, sondern das hängt irgendwie in einem Zusammenhang. Verbunden. Und noch spannender ist dann, wenn wir den Vater noch dazu nehmen und sehen, wie diese beiden Ahnenlinien zueinander passen. Ich suche immer jemanden mit einer Entsprechung. Das ist total spannend. Also deswegen ist es mir bis heute nicht langweilig geworden.
Glaube ich dir sofort. Ja. Unglaublich spannend. Unglaublich spannend. Hast du vielleicht eine kleine Übung, oder was heißt eine kleine Übung in dem Kontext, ist Quatsch. Also hast du eine Übung für alle, die jetzt gerade zuhören, wenn jemand vielleicht gerade schon merkt, so, oh ja, so da sehe ich auf jeden Fall so einen unausgesprochenen Treuevertrag, den ich zum Beispiel mit meiner Mutter habe oder mit meinem Vater habe, der mich irgendwo gerade blockiert, wirklich da in mein Potenzial oder in meine Fülle oder in meine Freude oder in meine Leichtigkeit zu kommen, wie man das auflösen kann?
Also ich mache ja eigentlich gerne in solchen Anlässen immer diese kleine Übung nach vorne, die wir eben ja schon gemacht haben, nämlich zu gucken, worin soll es mein Kind einmal besser haben? Selbst wenn ich noch keine Kinder habe, dann stelle ich mir immer vor, wenn ich will ja vielleicht irgendwelche welche haben. Oder aber, wenn ich eins hätte, ne, also was soll eigentlich nach vorne besser weitergehen? Weil darin liegt ja dann schon immer meine Wunde. Und wenn ich das dann vergleiche mit meiner Mutter oder mit meinem Vater, dann wird schon relativ deutlich, aha, guck mal, was ist denn dessen oder deren Wunde? Natürlich die Schlüsselfragen, die ich vorhin auch sagte, da kann man diese Übung machen, die ist im Buch ja beschrieben, dass ich einfach die Augen schließe, kannst du ja gerne mal machen, wenn du möchtest, und dir mal einen Moment Zeit nimmst, wirklich so nach innen zu spüren und zu dieser Frage deiner Mutter, weil das interessierte dich ja mit deiner Tochter auch besonders, nochmal zu schauen, worin darfst du deine Mutter in Beziehung zu ihr stehend nicht überrunden und lass dazu im Inneren eine Szene auftauchen, ein Bild auftauchen, das dich mit deiner Mutter zeigt als Kind. Denn die Treueverträge schließen wir ja als Kind. Und ja, lass, vielleicht siehst du das Ganze auch auf einer Bühne, das ist manchmal hilfreich. Der Vorhang geht auf und dann ist diese Skulptur zu sehen. Interpretier sie nicht. Lass sie einfach ganz kostbar wie ein Geschenk so da sein. Das Spontane ist meistens das Richtige. Wenn du das hörst, kommst du einfach wieder zurück, öffnest die Augen, orientierst dich ein bisschen, wo bin ich hier eigentlich? Und sack da manchmal ganz schön weit weg. Und ja.
Also bei mir ist, was bei mir, ich hatte ein Bild, wo wir früher gewohnt haben, in der Küche mit dem Flur. Wir hatten so ein offenes Esszimmer. Und da war ich mit meinen Geschwistern, meine Mama war da. Und es kamen zwei Dinge. Das eine war, nicht alles haben zu dürfen. Mhm. Also du kannst nicht
alles haben.
Familie und Beruf.
Beruf haben. Ja.
Und das andere war, dass es nicht leicht sein darf.
Ja.
Es muss schwer sein.
Es muss schwer sein.
Es ist hart.
Genau. Und du siehst aber eine Szene. Und also das eine jetzt ist dir schon richtig gekommen, da sind dir schon Sätze gekommen. Und jetzt würden wir eigentlich, wenn wir so arbeiten würden, das ist, glaube ich, jetzt hier ein bisschen schwierig, wir würden diese Szene nochmal nachstellen und du würdest in alle Positionen reingehen, in deine, in die der Mutter. Du würdest dieser Szene nochmal einen Namen geben. Man kann sich auch in das Bild hineinversetzen, also ne, sich vorzustellen, ah, ich bin jetzt diese Mutter in diesem Bild, also ne, dass man einmal kann man es körperlich machen oder einfach in der Fantasie, das würde ich auch für den Anfang empfehlen, weil es ist sehr machtvoll.
Ja.
Und dann schaust du noch mal, ja, wie fühle ich mich eigentlich als Tochter? Wie alt bist du denn da in der Szene? Magst du es sagen?
4 ungefähr.
4, genau, wie dein Sohn jetzt, ne? Ja, okay, du bist 4. Und dann, wenn du dann mal hineinspürst, aha, du bist 4, wie geht's dir in dieser Szene? Wo ist da Mama? Wo sind die anderen? Weil du sagtest ja, Geschwister sind auch noch da, ne? Und was sagst du da deiner Mutter? Quasi eine Botschaft mit einer Aufforderung, ne? Bleib oder ne, sei so und so oder... Das müsste man jetzt sozusagen herausarbeiten. Und andersrum versetzt du dich dann in dieser Skulptur in deine Mutter hinein. Wie steht sie da? Wie guckt sie? Was fühlt sie? Und was ist ihre Botschaft an dich? Ne? Komm alleine klar oder was auch immer. Ne? Und im nächsten Schritt würden wir dann schauen, aha, okay, und was ist jetzt dahinter vielleicht das Verbot? Das darfst du nicht. Und da ist dann meistens schon spürbar, ich weiß nicht, ob du schon so ein bisschen davon riechen kannst, du hast ja auch schon Sätze, ne? Also darfst du es schaffen, Beruf und Familie zusammenzubringen? Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich dein Ziel, ne? Das möchtest du unbedingt hinkriegen. Und dann ist natürlich die Frage, ja, dann darf es nicht leicht sein. Zumindest das nicht. Also, wo ist das Leid deiner Mutter an der Stelle, wo du ihr sozusagen, wo du sie nicht mit konfrontieren darfst? Was würde ihr wehtun? Weißt du, wir gehen ja auch nicht zu der Freundin, die sich schon seit Jahren ein Kind wünscht, mit hochschwangerem Bauch und sagen, ist das geil, ey, feier mit mir, ich bin schwanger, ich finde das so schön, das machst du nicht. Dann ziehst du dir vielleicht was Labriges an und ja, und du sagst vielleicht, ist auch alles nicht so einfach oder so. Also du würdest nie sagen, guck mal, wie toll, weil du würdest denken, das tut ihr weh, ne? Und so ähnlich machen wir das dann eben auch mit unseren Eltern, dass wir nicht an der Stelle, wo sie ihre Wunde haben, sie konfrontieren wollen.
Ja.
Und da kann es sein, ne, dass du bei dieser spannenden Szene, die vielleicht ganz komplex mit deiner Lebenssituation ja jetzt wieder zu tun hat, schauen musst. Ne? Weil das möchtest du ja auf jeden Fall besser machen als sie, denke ich mir. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Spannend, ja. Wahnsinn.
Da kannst du ja dann mal weiter schauen. Ja, und wie gesagt, im Buch gibt es da auch ganz viel Begleitung, viele Übungen, auch dass du dich vorbereitest. Ne? Man sollte in sowas nicht so tief reingehen, vor allen Dingen, wenn man jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat, ohne sich vorher erstmal zu stabilisieren. Da gibt es dann auch so Übungen, ne, mit denen man irgendwie dafür sorgen kann, dass man sich an Ressourcen orientiert und die zur Verfügung hat, ne, dass man die Butterfly-Umarmung macht, wenn man merkt, so, oh, jetzt kommt hier ganz viel hoch, oder dass man irgendwie jemand kennt, mit dem man darüber sprechen kann, so solche Sachen, weil das geht schon sehr tief.
Ja. Oh, super, super, super spannend. Eine Frage, die nochmal so ein bisschen rausgeht aus dem, worüber wir gerade gesprochen haben, ist: Welche Rolle spielt für dich in deiner Arbeit Spiritualität? Spielt die eine Rolle?
Ja.
Oder trennst du das komplett?
Also wir haben am Anfang praktisch die Wurzeln des Stammbaums, mal so ganz bildlich. Ich habe auch ein Spiel zu dieser Arbeit gemacht, ne? Haben wir dann so aufgeteilt in die Grundbedürfnisse. Und wenn ich das jetzt nochmal neu machen würde, würde ich noch eine Wurzel für Spiritualität machen, weil ich einfach mir bewusst geworden ist über den Lauf der Zeit, wie wichtig das auch für Menschen ist. Und ich glaube, wenn man immer weitergeht, das war ja eigentlich bei vielen großartigen Wissenschaftlern auch so, du kommst irgendwann automatisch dahin, dass dir klar wird, irgendwie ist da so eine Tiefe hinter, so eine Weisheit hinter. Und auch, es ist auch so hilfreich, ne, sich manchmal zu erklären, warum habe ich nun dieses Schicksal vererbt? Und wenn man dann auf einer spirituellen Weise sehen kann, ja, es gibt da etwas Höheres, etwas Tieferes, es geht um etwas Ganzes, um Heilung, dann ist das auch nochmal hilfreich und trägt einen auch. Ne?
Voll schön.
Und das empfinde ich wirklich sehr bei dieser Arbeit.
Ich habe noch eine Frage im Hinblick auf deine Tochter, weil du vorhin, oder auf deine Kinder, weil du vorhin gesagt hast, dass eine Frage, die du oft hattest, war dieses: Arbeite ich zu viel? Genau. Bin ich genug da für meine Kinder? Kenne ich auch. ich habe für mich einen guten Weg gefunden, weil ich wirklich mittlerweile, ich arbeite 4 bis 5 Stunden am Tag und bin immer ab 14, spätestens 15 Uhr mit meinen Kindern. Wie hast du das für dich gelöst? Und jetzt auch rückblickend, deine Kinder sind jetzt ja erwachsen. Wie blicken deine Kinder darauf vielleicht heute auch zurück?
Also ich denke auf jeden Fall, dass vor allen Dingen mein Sohn hätte mehr Unterstützung vielleicht gebraucht an der einen oder anderen Stelle. Das hat er mir aber auch immer direkt gesagt, ne? Und ich habe natürlich auch mein Bestes gegeben und natürlich habe ich auch immer versucht, mich zu beruhigen und zu sagen, ja, gibt ja auch noch Väter und so, die haben ja auch noch ihren Teil zu tun und die setzen sich damit ja gar nicht auseinander, dass man Schuldgefühle haben könnte, ne? Aber sie sind ja jetzt beide groß, ne? Mein Sohn hat jetzt angefangen zu studieren, meine Tochter studiert schon seit 2 Jahren. Ich finde es immer ganz nett, wie meine Tochter das gesagt hat, dass sie zu mir gesagt hat, ja, Mama, du hast nicht alles richtig gemacht, aber zum Glück hast du was erfunden, mit dem man es wieder in Ordnung bringen kann. Und da ist so eine Wertschätzung von beiden. Meine Tochter hat zum Beispiel auch schon ihre Ahnenarbeit gemacht. Das hat mich wirklich sehr berührt, also bei einer Kollegin natürlich, nicht bei mir. Und sagt, dass es für sie so, so hilfreich war.
Wow.
Und das schon so jung, da konnte sie eine ganze Menge machen. Und das war auch für uns so toll zu sehen, weil sie hat natürlich ihren Blick auf die Ahnen. Und wo sich das dann auch so gedeckt hat mit meiner Erfahrung und meinen Dingen, das hat mir nochmal ganz viel geholfen. Ja, und ich denke, genau, natürlich tragen sie auch was mit und was weiter. Und ich konnte nicht alles auflösen, ist ja klar. Sie haben auch noch eine Menge dazu zu tun. Aber wenn wir nochmal auf die Spiritualität kommen, denke ich, jeder hat auch ein Recht auf sein Schicksal und ein Recht auf seine Entwicklung, ne? Irgendwie, die sind ja vielleicht auch gekommen, um nochmal was zu lernen auf dieser Welt. Dies ist natürlich ein bisschen zweischneidig, sowas zu sagen. Aber in der Tiefe, glaube ich, ist da was dran. Und wie gesagt, ich übernehme die Verantwortung auch dafür, dass ich nicht alles richtig gemacht habe oder nicht perfekt war. Aber ich denke, Ich war ausreichend gut.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube ein bisschen besser als das wahrscheinlich. Und ich fand es so schön, was du vorhin auch gesagt hast, so am Ende geht es ja auch wirklich darum, dass die Kinder immer spüren, dass die Liebe da ist.
Genau.
Und ich glaube, wenn man da immer aus so einem reinen Herzen irgendwie präsent ist, dann ist das das Gesündeste und Heilsamste, was wir wahrscheinlich unseren Kindern schenken
können. Ganz genau. Diese ehrliche Liebe, die authentisch ist und dass auch Kinder lernen, Eltern machen nicht alles richtig und die entschuldigen sich vielleicht auch mal dafür. Das Kind verzeiht einem ja sowieso alles, ne? In seiner tiefen Liebe, was mich auch immer wieder sehr berührt. Ja.
Und wie unseren Kindern ja auch.
Genau, so ist es.
So viel Quatsch, wie die machen. Ja. Ich habe eine Frage, die ich all meinen Gästen immer stelle. Stell dir vor, du lebst noch ein ganz unglaublich langes, erfülltes Leben, schreibst noch ganz viele Bücher, hilfst noch ganz vielen Menschen, auch mit ihren Ahnen Frieden zu schließen, diese treue Verträge aufzulösen. Und ich würde dir ein weißes Blatt Papier geben und einen Stift und einen Zettel. Und es wäre der letzte Tag deines Lebens. Und ich würde dir sagen, Sabine, es wurde alles gelöscht, es ist alles weg. Aber du hast hier dieses weiße Blatt Papier und den Stift. Wenn es nur drei Dinge gibt, die du aufschreiben könntest, was würdest du aufschreiben?
Wow, was für eine tolle Frage. Ich würde, glaube ich, auf jeden Fall aufschreiben, das Leben ist lebenswert. Die Menschen sind lebenswert. Und schwere Lasten können gelöst werden.
Superschön.
Das wären so drei Botschaften, die ich gerne, glaube ich, geben würde.
Ich habe noch zum Abschluss eine ganz wichtige Frage, wo ich gerne noch mal ganz kurz zurückgehen würde, weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir das hier noch mal rund machen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es ja wirklich so, dass unsere Kinder quasi mit einem Heilpotenzial in unsere Leben kommen.
Mhm.
Und etwas mitbringen, wo wir quasi unsere Wunden heilen können. Genauso sind wir aber ja auch als Kinder unserer Eltern mit diesem Heilpotenzial reingekommen.
Mhm.
Ebenso unsere Eltern für deren Eltern. Ne? Das ist ja quasi wie so ein Wasserfall, der ja immer weiter fließt. Gibt es etwas, oder wie können wir uns mit diesem Heilversprechen, sage ich jetzt mal, nee, Heilversprechen ist falsch wahrscheinlich in diesem Kontext, aber mit diesem Heilauftrag, mit dem wir dann in unser Familiensystem kommen, kann uns das helfen, auch vielleicht milder mit unseren Eltern zu sein und mit dem, was sie...
Also unbedingt, ne? Also wenn wir das überhaupt verstehen, ne, dann löst sich ja schon mal ganz viel. Alle stricken letztendlich am Heilserum. Ne, sage ich immer, ich nenne das immer Heilserum, am Ende das, was uns wirklich heilt und wirklich gut tut. Und wenn wir das schon mal erkennen, ist das schon toll, ne? Weil das sieht ja manchmal überhaupt gar nicht so aus. Ne? Dann habe ich vielleicht eine Mutter, die verlässt irgendwie ganz früh die Familie oder ist irgendwie besonders dominant und so weiter. Und ich gucke zurück und sehe, aha, in der Familie davor durfte eine Frau überhaupt nicht ihr Leben leben, war gezwungen, ihre Kinder zu kriegen und großzuziehen in einer unglücklichen Ehe. Okay, verstehe ich, die hat das dann gemacht, stellvertretend, damit das wieder ein Stück in Ordnung kommt und in der Balance kommt. Was aber für die nächste Generation wieder ganz tragisch war, weil die hatte die Mutter nicht. Und so geht das dann irgendwie immer weiter, manchmal so und so, immer abwechselnd, ne? wie so ein Wellenspiel oder so ein Dominosteinchen. Und wenn ich das Gesamte aber begriffen habe, dann werde ich automatisch milder.
Ja.
Weil ich verstehe vor allen Dingen, es hatte nichts mit mir zu tun als Kind, sondern es liegt ja daran, zurück. Dass da zurückgeheilt werden wollte und etwas in Ordnung gebracht werden sollte. Und das hilft mir natürlich schon unheimlich, wobei ich jetzt auch immer sage, ich finde es zwar sehr, sehr heilsam, wenn man verzeihen kann, aber es ist nicht die oberste Überschrift über meine Arbeit, weil das geschieht automatisch mit der Zeit, ne? Genau, und deine Frage war, was kann ich mit diesem Heilungsauftrag oder dieser Heilungskraft tun? Ich denke, erstmal die zu verstehen ist wichtig, weil an manchen Stellen bringt es ja nichts. Also ich kann nicht, wenn ich zum Beispiel versuche, jemanden zu ersetzen für meine Mutter, meinetwegen ist das erste Kind gestorben oder so, und ich lebe jetzt das Leben dieses Kindes, das hilft niemandem, ja. Also, aber wenn ich verstanden habe, was das Kind da will, dann kann ich das Kind aus dieser tiefen Treue herauslösen, es befreien davon, damit es für sich selber irgendwie das anders machen kann, weil die Vergangenheit wirkt zwar in uns weiter und das hat sich die Natur auch so überlegt, aber es macht keinen Sinn, den Wasserfall rückwärts fließen zu lassen. Ich muss es schaffen, dass er in die richtige Richtung fließt, und das schaffen wir eben, indem wir quasi die Ahnen in einer imaginativen Weise heilen. Wir reisen zurück in die Zeit, wir heilen die Ahnen dort oder geben ihnen das, was sie gebraucht hätten, oder erleben das, so ist es besser, erleben, dass sie das bekommen, was sie gebraucht hätten, um heil zu sein, und können dann irgendwie endlich loslassen und nach vorne schauen. Und das ist eine wichtige Sache, ne? Wobei wir nicht vergessen dürfen, das Ganze ist ja nicht nur wird ja nicht nur weitergegeben über Beziehungsgestaltung, sondern eben ja auch wirklich über die Gene, wie man das heute weiß. Und es wird in jedem Fall etwas weitergehen, aber wir können, und das ist die gute Nachricht der Epigenetik, wir können jeden Tag aufs Neue etwas dazu beitragen, dass wieder neue Informationen in unsere Zellen kommen, heilende Informationen kommen, und natürlich das Wichtigste und Größte ist immer noch dabei, die Liebe. Und ja, wenn die da ist, die heilt nach hinten und nach vorne.
So schön. Sabine, danke von Herzen wirklich für deine Arbeit, für alles, was du machst, für die Heilung, die du reinbringst, damit ja auch in die ganze Gesellschaft und in die Familien, in die Kinder, ins Leben. Danke, danke, danke. Dein Buch Vererbtes Schicksal erscheint jetzt am 20.04. Wahrscheinlich ist das Interview danach veröffentlicht, deswegen das Buch ist schon da. Mit ganz vielen tollen Übungen, auch zu allem, worüber wir heute gesprochen haben. Und toll. Danke dir. Vielen, vielen Dank, Sabine.
Ich danke dir, dass ich da sein durfte und auch für dieses wunderbare Gespräch.
Ich hoffe, dass du gerade auch ganz beseelt aus dieser Folge rausgehst, ganz viel für dich mitnehmen konntest und vielleicht so den ein oder anderen neuen Blickwinkel bekommen hast auf bestimmte Themen in deinem Leben, auf bestimmte Blockaden vielleicht auch in deinem Leben, und vielleicht gerade andere Zusammenhänge für dich sehen kannst. Und freue mich riesig, wenn du vorbeischaust auf Instagram @LauraMarlinaSeiler. Lass mir gerne deine Gedanken zu der Folge heute da. Und ich nehme dich auf Instagram auch immer ein bisschen mit in mein Leben, in all das, was so passiert, und versuche da natürlich auch so viel ich kann Inspiration weiterzugeben. Und freue mich, wenn du mir da folgst, wenn wir uns da verbinden können, und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Und wenn du möchtest, kannst du dich sehr, sehr gerne auf die Warteliste eintragen für meine Spiritual Life Coach Ausbildung, die im Oktober starten wird. Das ist das erste Mal, dass ich ausbilden werde. Ich freue mich unglaublich darauf. Es wird so geil werden. Es ist eine 8-modulige Ausbildung, und es gibt danach sogar noch 4 weitere Module zum Business-Thema. Und wenn dich das Ganze interessiert, wenn du den Ruf spürst, als Coach zu arbeiten, dann trag dich gerne auf die Warteliste ein. Wir werden alle Informationen zu der Ausbildung über diese Warteliste teilen. Und die Warteliste ist unverbindlich. Logischerweise ist es keine Anmeldung. Es ist wirklich einfach nur, dass du die Information bekommst, wann du dich anmelden kannst. Und den Link findest du in den Shownotes. Und in diesem Sinne, fühl dich jetzt einfach umarmt. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Achte gut auf dich. Bleib dir treu. Und es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on and Namaste, deine Laura.